Interessant. Und manchmal fragt man sich, wie hat Jesus das eigentlich geschafft ohne Technik? Habt ihr euch ja mal gefragt, also so zum Beispiel die Bergpredigt oder Speisung der 5000 oder der 4000, was ja immer nur die Männer waren, das waren ja dann noch mehr. Wie haben die denn eigentlich verstanden? Oder der Mose? Da gibt es verschiedene Erklärungen, wie das gewesen sein kann, aber schon interessant. Gut, dass Gott nicht von irgendwelchen Techniken abhängig ist. Und auf der anderen Seite gut, dass wir sie haben, denn sonst könnte man vieles gar nicht machen, was wir heute machen kann. Gut, wir haben vor 14 Tagen... Das letzte Mal in Lukas. Wir haben von Maria und Josef gehört. Wir haben von ihrer Elternschaft gehört. Sie waren mit Jesus in Jerusalem gewesen und dann war Jesus plötzlich 5 Tage verschwunden. Und wir haben gelesen, wie sie damit umgegangen sind. Wir haben auch gelesen, dass Jesus bewusst war, wer er war. Es war also keine Frage, sondern er wusste, wer er war. Und dann haben wir uns noch mit Johannes dem Täufer beschäftigt, mit seinem Ruf zur Umkehr und mit seinem klaren Hinweis auf Jesus. Und heute geht's nochmal in Kürze um Johannes den Täufer, beziehungsweise um die Taufe des Johannes. Und anschließend geht es um das Geschlechtsregister Jesu. Ich möchte mal beten und danach, wenn es funktioniert, was im Moment der Fall zu sein scheint, schauen wir uns das Video an für heute. Für die im Livestream, wie immer, wir wissen nicht, ob es rüberkommt. Das sind die Verse 21 bis 38 in Lukas Kapitel 3. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass jetzt die Technik funktioniert. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du sie am Funktionieren hältst für den Rest des Abends. Wir möchten dir danken, Herr, für deine Güte, deine Liebe, Herr, die du uns immer wieder erweist, Herr, für die Freiheit, die wir haben, Herr, dass wir uns hier treffen können, dass wir das streamen können, dass wir von dir reden können, singen können, Herr, dass wir nichts verstecken müssen von unserem Glauben. Und wir möchten dir danken, dass du heute Abend hier bist und dass du für jeden von uns irgendetwas hast, was grünen Wasser, grünen Auen und frischen Wassern gleichkommt. Herr, so sind unsere Augen jetzt auf dich gerichtet. Redet du zu uns, Herr, und öffne du uns die Herzen. Amen.
Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus trat zum ersten Mal öffentlich auf, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Die Leute kannten ihn als den Sohn von Josef. Josefs Vater war Eli und dessen Vorfahren waren Mattat, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matitja, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Mahat, Matitja, Shimi, Josef, Juda, Johanan, Risa, Zerubabel, Shealtiel, Neri, Melchi, Adi, Kusam, Elmadam, Er, Joshua, Eliezer, Jorim, Mattat, Levi, Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, Melea, Menna, Matata, Nathan, David, Isai, Obed, Boas, Salmon, Nachschon, Aminadab, Admin, Arni, Hezron, Perez, Juda, Jakob, Isaak, Abraham, Terach, Nahor, Seruk, Rigu, Pelet, Eber, Shelach, Kenan, Arpachshad, Sem, Noah, Lamech, Metuschelach, Henoch, Jered, Mahalalel, Kenan, Enosh, Seth, Adam. Und dieser stammte von Gott.
Also meine Gedanken waren, auf jeden Fall liest sich so ein Geschlechtsregister 16 Verse, 75 Namen leichter, wenn man passende Bilder dazu hat, als wenn man sich da durcharbeitet durch Namen, die man fast nicht aussprechen kann. Und hier kriegt man so ein bisschen eine Hintergrundinformation, wie das vielleicht war, wenn eine Geburt angekündigt war, die Feiern, die dann stattfanden und so weiter. Bevor wir uns allerdings mit dem Geschlechtsregister beschäftigen, und da sind ein paar wirklich interessante Gedanken dabei, wollen wir uns die Verse 21 und 22 anschauen. Und ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer immer von euch schon länger zu uns kommt und mal bei einer Taufe dabei gewesen ist, der weiß ja, wie wir als CCFG Taufe praktizieren und dass wir das durch, dass es eine Glaubenstaufe ist und dass die durch Untertauchen geschieht, so wie wir es gesehen haben im Video. Und wir tun das, weil es so in Gottes Wort steht und weil wir so unseren biblischen Auftrag verstehen. Frage: Was bedeutet die Taufe, die wir praktizieren? Warum praktizieren wir die, beziehungsweise was ist die Bedeutung von dieser Taufe? Es ist ein Bekenntnis, richtig. Und kannst du uns auch so ein bisschen sagen, was wir da bekennen? Dass Jesus von Gott gekommen ist, genau. Das fragen wir sogar manchmal die Täuflinge, bevor sie sich taufen lassen, richtig. Sonst noch was? Mit Jesus gestorben, wenn die Leute unter Wasser tauchen und das Bekenntnis, wir sind mit Jesus zu neuem Leben auferstanden, wenn sie dann wieder auftauchen. Ja, beides ist richtig und beschreibt unsere Taufe, wie wir sie hier in der Gemeinde und generell auf der ganzen Welt, freie Gemeinden, biblische Taufe, wie die praktiziert wird. So, jetzt haben wir gelesen, dass Jesus sich hat taufen lassen, aber er war ja noch gar nicht gestorben und er war auch noch nicht auferstanden. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Es war ein Bekenntnis, richtig, definitiv. Eine Art Tradition. Okay, lasse ich auch mal so als Antwort stehen.
Die Vorhersage auch von Johannes, nach wie wird einer kommen?
Ja, wobei der Johannes ja sagt, der nach mir kommt, der wird euch taufen. Ja. Ne? Aber da kommt zumindest auch die Taufe drin vor. In Lukas Kapitel 3, Vers 3, das haben wir letztes Mal schon durchgenommen, da haben wir gelesen, daraufhin zog Johannes in die Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen, sie sollten sich taufen lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. Also, während die Taufe, die wir heute praktizieren, eine Taufe des Bekenntnisses ist, mein altes Leben ist mit Jesus gestorben, ich bin auferstanden mit ihm zu neuem Leben, war die Taufe des Johannes eine Taufe zur Buße. Praktisch ein sichtbarer Schritt der Umkehr, der Abkehr von der Sünde. Haben also beide Taufen haben eine symbolische Wirkung, eine symbolische Bedeutung. Nur das eine ist das Sterben mit Jesus, das Auferstehen mit Jesus. Und das andere ist die Abkehr von den Sünden. Natürlich wurde keinem da beim Johannes die Sünde vergeben dadurch, dass sie einmal unter Wasser gegangen sind. Die Umkehr, ist uns allen klar, die muss im Herzen geschehen. Aber die Umkehr wurde eben durch die Taufe sichtbar gemacht. Es war eine Taufe, wie wir eben gelesen haben, eine Taufe zur Vergebung der Sünden für Leute, die erkannt haben, ich muss mich abwenden von meinen Sünden. Und dann sind sie zu Johannes in den Jordan gegangen und dann wurden sie praktisch symbolisch reingewaschen von ihren Sünden. Gut, ein symbolischer Schritt. Und doch eine andere Symbolik als die, die Jesus eingesetzt hat, als er zu seinen Jüngern sagte, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So, wenn jetzt die Taufe des Johannes eine Reinwaschung von Sünden symbolisiert, Leute sind zu ihm ins Wasser gegangen und haben sich symbolisch reinwaschen lassen von ihren Sünden. Warum hat Jesus sich dann taufen lassen? Jesus hatte ja keine Sünde. Er konnte ja, noch nicht mal symbolisch, keine Sünden, die er getan hatte, bringen und sich davon abwenden. Was denkt ihr, warum hat er sich mit dieser Taufe des Johannes zur Umkehr, zur Vergebung taufen lassen?
Ich denke, er hat sich gleichgestellt mit denen, die auch getauft werden wollten.
Das ist eine gute Antwort, ja. Er hat sich gleichgestellt, hat sich auf eine Stufe gestellt mit den Sündern, mit denen, die getauft werden wollten. Als die Menschen sich taufen ließen, da bekannten sie durch ihre Taufe, ich bekenne meine Sünde, ich trage meine Sünde hin und lasse mich reinwaschen. Als Jesus sich taufen ließ, da bezeugte Johannes über ihn, im anderen Evangelium lesen wir das, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also Jesus stellt sich mit den Sündern auf eine Stufe, aber er trägt nicht seine Schuld, sondern er trägt die Schuld der Welt. Das haben die Leute damals nicht so sehen können. Sie kannten weder Jesus noch wussten sie, was geschehen würde. Aber wir im Kontext der Bibel und in dem, was Johannes dann auch, Johannes der Täufer gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Für uns ist das ein tolles Zeugnis, fast demütigende, auf eine Stufe stellen Jesu mit uns Sündern. Also durch die Taufe kann man sagen, identifiziert sich Jesus mit den Sündern, mit uns. Und während die Taufe heute, die wir praktizieren, zurückschaut auf den Tod Jesu und auf das neue Leben, das er gibt, hat Jesus in seiner Taufe vorausgeschaut auf seinen Tod, wo er am Kreuz die Sünde der Welt getragen hat. Ist also eine starke Botschaft, dass Jesus sich hat taufen lassen, eine starke Botschaft der Identifikation mit uns Sündern und des Eintretens für uns. Wenn also heute jemand sagt, ja, ich lasse mich taufen, weil Jesus sich hat taufen lassen, das ist immer schön, wenn einer sagt, ich lasse mich taufen, aber da wäre es gut, wenn man mit der Person dann noch ein bisschen näher erklärt. Also natürlich solltest du dich taufen lassen, aber nicht, weil Jesus sich hat taufen lassen, sondern weil Jesus das in Matthäus 28 gesagt hat, dass es so sein soll. Denn die Bedeutung der Taufe Jesu und die Bedeutung der Taufe des Neuen Testaments, die ist doch ein bisschen unterschiedlich. So, Jesu Taufe war ungewöhnlich. Wir haben gesehen, dass der Himmel, oder wir haben gelesen, dass der Himmel sich öffnete und dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn kam. Und dann hörte man die Stimme des himmlischen Vaters, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gut, damit sind wir beim Thema, was ich heute Abend kurz in einem kleinen Exkurs erwähnen möchte, und zwar bei dem Thema Dreieinigkeit oder Trinität. Das Wort Dreieinigkeit findest du in der ganzen Bibel nicht, steht da nicht. Aber die Lehre der Dreieinigkeit, die finden wir überall in der Bibel, vom Anfang bis zum Ende. Wir haben nur einige Beispielverse, die wir uns anschauen wollen. Der erste ist ganz am Anfang, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Da heißt es, und Gott, und der Name, der hier für Gott im Hebräischen steht, ist Elohim. Das ist eine Pluralform von Gott. Also fast so wie Götter, aber eben Gott, aber die Mehrzahl davon. Und Gott, Elohim, sprach. Auch wenn es die Pluralform von Gott ist, steht da nicht Sprachen, sondern der eine Gott sprach. Lasst uns, wieder Plural, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, das uns ähnlich, die sollen herrschen. Und dann Vers 27. Und Gott, wieder die Pluralform Elohim, und Elohim schuf den Menschen in seinem, nicht in ihrem Bild, sondern in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also die Verse machen deutlich, dass es nur einen Gott gibt. Sagt die ganze Bibel, es gibt nur einen Gott. Aber innerhalb dieser Gottheit gibt es eine Pluralität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das wird natürlich hier nicht erklärt, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir zum Beispiel in den Propheten Jesaja schauen. In Jesaja Kapitel 61, Vers 1, da heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. In diesem ersten Satz haben wir die Dreieinigkeit. Der Geist, der Heilige Geist, der Geist Gottes, des Herrn, hier steht im Hebräischen Yahweh, also der Bundesgott Israels. Und manchmal wird das Wort Yahweh oder Gott, Yahweh, für den dreieinigen Gott, den einen Gott in drei Personen genannt. Manchmal steht Yahweh aber auch für eine der drei Personen, zum Beispiel für den Vater oder für den Sohn. Hier steht es für den Vater und dann der Geist des Herrn ist auf mir. Mir ist der Sohn. Woher wissen wir das? Das wissen wir, weil Jesus genau diesen Vers im Neuen Testament in Lukas 4 zitiert und das Mir auf sich bezieht. Also haben wir hier den Geist, den Vater und Jesus. Etwas indirekt ist die Stelle in Jesaja 6, Vers 3. Die kennen wir alle, wenn ich sie jetzt lese. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ja, man kann sagen, dass der Jesaja einfach so hin und weg war, dass er dreimal heilig gesagt hat. Man kann aber auch sehen, dass das hier, das dreimal Heilige bezieht sich auf Jahwe, den Herrn der Heerscharen, dass es einfach die Dreiheit, die Trinität Gottes bezeichnet. Dann haben wir noch drei Verse aus dem Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir vieles noch deutlicher vor Augen gestellt, was im Alten Testament bereits angedeutet wird. Zum Beispiel Matthäus 28, habe ich eben schon zitiert. Da sagt Jesus, und tauft sie, worauf? Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also klarer kann man es eigentlich nicht sagen. In 2. Korinther 13, Vers 13, da gibt der Paulus der Korinther-Gemeinde noch einen Segen mit am Ende des Briefes, wie der Paulus das oft gemacht hat. Und da sagt er, die Gnade des Herrn Jesus Christus, da ist der Sohn, und die Liebe Gottes, Gott, auch im Neuen Testament, manchmal ist der dreieinige Gott gemeint, manchmal ist der Vater gemeint und an manchen Stellen ist auch der Sohn gemeint. Hier ist offensichtlich der Vater gemeint. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, hier ist der Heilige Geist erwähnt, sei mit euch allen. Oder noch in Galater 4, Vers 6, das schreibt der Paulus an die Galater, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Da ist Gott, der Vater, da ist der Geist und da ist sein Sohn. Also das Wort Dreieinigkeit finden wir nicht in der Bibel, aber durch den kleinen Ausflug hier in die Theologie sehen wir, dass die Lehre der Dreieinigkeit, die Beschreibung Gottes da ist als ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da sollten wir uns auch von niemandem irre machen lassen. Die Zeugen Jehova, die sind ja ziemlich aggressiv gegen die Lehre der Dreieinigkeit und nicht nur die, auch andere Gruppen, also mehr im Sektenbereich. Und da sollten und müssen wir uns nicht von irre machen lassen. Wir glauben an Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggetragen hat. Und wir glauben an den Sohn Gottes, auf den der Geist Gottes bei seiner Taufe kam und wo der Vater im Himmel bezeugt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gut, das war jetzt so ein bisschen was über Taufe und über Dreieinigkeit. Und jetzt kommen wir zu den 16 Versen mit 75 Namen und Namen, die manchmal sehr schwer auszusprechen sind. Aber bevor wir da ein bisschen mehr reingucken, warum ist eigentlich das Geschlechtsregister Jesu so wichtig? Was denkt ihr? Sehr gut, jawohl. Die Propheten im Alten Testament, die haben ja genau gesagt, wer in der Linie Jesu vorkommen muss. Sonst hätte ja jeder im Neuen Testament, der so ein bisschen lange heilige Haare gehabt hat und so ein bisschen gut reden konnte, hätte ja sagen können, ich bin der Messias. Und dann hätte man ihn gefragt, ja, erzähl mal ein bisschen über deine Herkunft, über deine Ahnen, über deine Vorfahren. Und dann hätte er beweisen müssen, dass seine Vorfahren die Leute sind, von denen die Propheten gesagt haben, das sind die Vorfahren, aus denen die Linie, aus denen der Messias kommen muss. Also das Geschlechtsregister Jesu ist schon sehr wichtig, damit wir sehen, weil es beweist, dass Jesus tatsächlich in diese Linie hineinpasst. Ja, Jesus musste aus dem Haus Davids kommen. Gott hatte David gesagt, hier, der Messias wird aus deiner Linie kommen, also mit anderen Worten gesagt. Und deswegen, Jesus musste aus der Linie Davids kommen. Warum haben wir denn zwei Geschlechtsregister? Wir reden heute Abend nur über eins, nur über das vom Lukas, was der Lukas aufzählt. Aber der Matthäus, der hat auch ein Geschlechtsregister Jesu. Warum zwei? Ja, genau. Jeder von uns hat zwei Geschlechtsregister. Wenn man weiter zurückgeht über unsere Eltern, eins von der Mutter, eins vom Vater. Und dann mal so allgemein, fällt euch irgendwas ein, vielleicht von einer Predigt, die ihr mal gehört habt oder von einem Buch, was ihr gelesen habt. Was gibt es denn für Besonderheiten in den Geschlechtsregistern Jesu? Ja, beides, genau, richtig. Da waren auf der einen Seite einfache Menschen, und da werden wir heute Abend noch kurz einen Hinweis drauf haben, einfache Menschen und Menschen, die was auf dem Kerbholz hatten. Das waren also nicht alles die Heiligen der Vergangenheit. Das Geschlechtsregister Jesu besteht nicht aus den Glaubenshelden aus Hebräer 11, wo man denkt, na ja gut, das waren ja alles Leute, die haben geleuchtet vor Heiligkeit. Nee, da waren Leute bei, die hatten was auf dem Kerbholz, die würde sich keiner von uns jetzt unbedingt aussuchen als Vorfahren. Noch irgendwas, was er von den Geschlechtsregistern wisst? In Matthäus zum Beispiel, da werden 5 Frauen im Geschlechtsregister erwähnt. Das ist unüblich. In Matthäus, in Lukas, haben wir heute Abend gelesen, da werden nur Männer erwähnt. Es war unüblich, die Frauen zu erwähnen. Und da werden 5 Frauen erwähnt und die waren nicht alle ehrbar. Da war die Rahab bei, es war eine Prostituierte, war die Tamar bei, die hat ihren Schwiegervater verführt. Da war die Bathseba bei, die Ehebruch mit David beging und umgekehrt. Also da war die Ruth bei, das war noch nicht mal eine Jüdin, das war eine Moabiterin. Und das ist schon was Besonderes im Matthäus. Dann schaut euch heute Abend mal an, den Vers in Kapitel 3, den Vers 23 und dann anschließend den Vers 38. Ich lese zuerst den Vers 23, Lukas 3, 23. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und dann in Lukas 3, Vers 38. Kenan war der Sohn von Enosch. Enosch war der Sohn von Seth. Seth war der Sohn von Adam und Adam kam von Gott. Hier haben wir einen starken Hinweis auf 2 Dinge. Einmal auf die Gottheit Jesu und zum anderen auf die Jungfrauengeburt. Die Geburt Jesu durch ein Wunder Gottes. Jesu Geschlechtsregister geht zurück von Jesus, wird in Vers 23 erwähnt, von Jesus und wird dann zurückgeführt über all die Namen bis hin zu Gott. Der wird dann als letzter erwähnt, von dem dann Adam kam. Und bei diesen 75 Namen der Vorfahren Jesu ist immer ein Zusatz. War ein Sohn von. Deswegen macht es das auch so ein bisschen, ja, irgendwo langweilig, durch diese 16 Verse zu lesen, weil immer das Gleiche gesagt wird. War ein Sohn von. Außer bei den letzten 2 Namen. Da heißt es, Eli war der Sohn von Mattat. Josef war der Sohn von Eli. Jesus wird aber nicht als Sohn bezeichnet, als Sohn von Josef. Das heißt, Jesus war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. So genau drückt Gott sich aus, um seine Wahrheit festzuhalten. Gottes Worte kann man auf die Waagschale legen. So genau drückt er sich aus, damit die Jungfrauengeburt, Jesus war nicht der Sohn von Josef. Man meinte, er war der Sohn Josefs. Damit die Jungfrauengeburt herausgestellt wird. Gut, als Bestätigung gehen wir nochmal zurück nach Matthäus, in das Geschlechtsregister Jesu in Matthäus. Da heißt es in Matthäus 1, Vers 15 und 16, Eliud zeugte den Eleasar. Eleasar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Und Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesu geboren ist, der Christus genannt wird. Ihr merkt das schon, wenn der Fluss der Worte fortgeführt worden wäre, dann hätte es geheißen, Jakob zeugte den Josef, Josef zeugte Jesus, den Sohn der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Aber so steht es nicht da, weil Gott genau wusste, wie er das niedergeschrieben haben wollte, damit die Jungfrauengeburt hervorgehoben wird und nicht verwässert wird. Gott hat penibel darauf geachtet, dass Josef nicht als Vater Jesu bezeichnet wird, sondern er ist entweder der Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, oder wie in unserem Lukas-Text, wie wir gerade gelesen haben, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und ihr Lieben, ich finde das so glaubensstärkend, wenn man sich das anschaut und dann merkt, wie oft und wie genau Gott uns das kommuniziert hat, was er uns kommunizieren möchte, was wir wissen mussten. Gut, wenn der Matthäus und der Lukas jetzt trotzdem verschiedene Geschlechtsregister auflisten, die sind zum Teil sind sie gleich, aber dann gehen sie auseinander, dann liegt das eben daran, dass der Matthäus die legale, die rechtlich legale Linie Jesu weiterverfolgt. Und bei Maria ist es die Linie der Mutter. Und beide Linien sind wichtig. Jetzt wollen wir uns anschauen, wieso beide wichtig sind. Da gibt es nämlich ein Problem. Matthäus Kapitel 1, Vers 11, da lesen wir, Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Das ist ein unscheinbarer Satz. Da werden zwei Namen erwähnt, die in der königlichen Linie Davids laufen, über die normalerweise der Messias hätte kommen können. Josia zeugte den Jechonja. Aber der Jechonja war gottlos. Und er war sehr gottlos. Und seine Nachkommen wurden unter einen Fluch Gottes gestellt, über den wir in Jeremia lesen. Dieser Fluch Gottes schloss die Nachkommen Jechonjas vom Königtum, vom Thron aus. In Jeremia 22, Vers 30, da lesen wir über diesen Jechonja, so spricht der Herr, schreibe diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der sein Leben lang nicht gedeihen wird. Ja, keiner seiner Nachkommen wird gedeihen, dass er auf dem Thron Davids sitzen und weiterhin über Juda herrschen könnte. So, das Problem ist also, die Linie Josefs hatte zwar legal, rechtlich gesehen, ein Anrecht auf den Thron, denn sie waren Nachkommen Davids, aber die Blutlinie Josefs ist durch diesen Fluch über Jechonja belastet. Und wäre Jesus Josefs leiblicher Sohn gewesen, dann hätte Jesus den Thron nicht einnehmen können. Weil wir, wie wir gerade in Jeremia gelesen haben, weil die Nachkommen Jechonjas, zu denen Josef gehörte, keinen Nachkommen auf dem Thron Davids haben würden, haben dürften und haben sollten. Also, trotzdem wird das Geschlechtsregister des Matthäus aufgelistet, weil dadurch ein legaler, ein rechtlicher Anspruch aufgezeigt wird. Maria stammte ebenfalls aus der Königslinie Davids, nur dann über eine andere Blutlinie. Der Josef kam aus der Verbindung David und dann Salomo. Und dann ging es weiter bis Josef. Die Maria kam aus der Verbindung David und dann Nathan, das war ein Bruder Salomos. Nathan, und dann ging es weiter zu Marias, über Marias Vorfahren bis zu Maria. Nathans Nachkommen waren von dem Fluch unberührt und konnten durchaus dann auch auf den Thron kommen. Die beiden Namenslisten sind also überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, sie sind eher eine Ergänzung. Über Josef wird uns gezeigt, Jesus hat ein legales Recht auf den Thron, aber er trägt nicht das Blut Josefs in sich. Über Maria hat er ein Recht auf den Thron, weil er aus der Blutslinie Davids kommt. Und ich finde das eine tolle Sache, wenn man das einfach mal so sieht und erkennt, wie Gott über alles gewacht hat und wie Gott alles am Ende zusammengebracht hat, genauso wie es sein musste und wie es kommen musste, selbst wenn es kompliziert war. Ja, ich habe mehrmals durch das Geschlechtsregister in Lukas 3 durchgelesen und ich weiß nicht, wie oft ich die Namen gezählt habe. Ich habe mir die dann auch mit Farben markiert und so weiter und so fort. Waren also 75 Namen und einige der 75 Namen, die sind uns bekannt und kaum welche sind uns vielleicht bekannt, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Und dann sind da die, die eher unbekannt sind. Wie hast du die eben genannt, Detlef? Unwichtig oder unbekannt halt, ne? So irgendwie hast du es ausgedrückt. Ist natürlich subjektiv. Mag sein, dass einige, die ich unter eher unbekannt reingetan habe, dass ihr gerade davon gelesen habt und sagt, nee, da habe ich gestern von gelesen, den kenne ich ganz gut. Aber grundsätzlich bin ich dafür gekommen, es waren vielleicht 13 Namen, die wir kennen. Da gehören zu David und Judah, Jakob, Isaak, Abraham, Noah und Adam. Von denen könnten wir alle eine Geschichte erzählen. Die kennen wir. Ich habe aber auch dazu gerechnet, den Seth, den Henoch, den Boas und noch ein paar andere, die wir kennen die Namen, wir wissen vielleicht, wo wir sie einordnen müssen, aber da könnten wir jetzt nicht groß Geschichten drüber erzählen. Es waren von den 75 Namen 13. Dann 6 Namen, die man vielleicht kennt. Zu den 6 Namen gehören zum Beispiel Terach und Obed und Shealtiel. Da hat man schon mal gehört. Müsste man vielleicht hier und da ein bisschen länger überlegen, wo war das denn noch, wer war das? War das ein guter, war das ein schlechter? Aber man hat da schon mal von gehört und wenn man erinnert würde, dann würde man, ach ja, der war das. Das waren 6 Namen. Und dann haben wir 56 Namen, die wir nicht kennen. 56 Namen, die wir nicht kennen. Also so wie ich das durchgelesen habe. Vielleicht habe ich dann Namen gesehen und wenn mir dann einer erzählen würde, ach, das ist doch der in 2. Könige 15 das und das gemacht oder gesagt hat. Dann würde ich, ach, der ist das, ja, den kenne ich. Aber so beim Lesen würde ich denken, wer ist das? Habe ich keinen Bezug zu. 56 Namen. Namen wie Mattathias, Melchi, Milea, oder Apakshad. Ja, das ist die überwältigende Mehrheit, 56 von 75 Namen. Was ist das Besondere daran? Das Besondere für mich daran ist, dass diese 56 Namen genauso, kein Deut weniger, genauso zu den 75 Namen der Vorfahren Jesu gehören, wie die anderen 19 auch. Gehören genauso dazu. Auch wenn sie nicht so bekannt waren. Die 56 Unbekannten, die haben genauso dazu beigetragen, dass Jesus, der Messiaskönig, kam. Gut, haben wir gesagt, einige haben großartige Geschichten, einige sind weltberühmt und andere, die kennt man überhaupt nicht, da weiß man nichts von. Aber alle 75 hat Gott mit hineingenommen, als er seine Geschichte geschrieben hat über das Kommen des Retters, des Messiaskönigs und seinen Plan für diese Welt. Und dann kam mir so der Gedanke, in unserer Zeit bereitet der Herr auch die Welt auf das Kommen des Messiaskönigs vor. Gut, in anderer Weise. Das erste Mal kam er als Retter. Das nächste Mal wird er als König in Herrlichkeit kommen. Aber es ist wieder so, dass der Herr die Welt darauf vorbereitet, dass Jesus wiederkommen wird. Und bis dahin hat Gott einen Plan. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Gott hat einen Plan für jedes seiner Kinder. Vor Jahren habe ich mal gelesen, soll so ungefähr 600 Millionen evangelikale Christen geben. Also Christen, die wirklich wiedergeboren sind. Vielleicht gibt's mehr. Und für jeden hat Gott einen Plan. Einige sind bekannt. Billy Graham war bekannt. Ulrich Parzani ist bekannt. Nick Long ist bekannt. Etliche sind bekannt. Aber die meisten sind unbekannt. Die meisten gehören in die Kategorie hier von den 56 Namen. Und jeden von uns möchte der Herr hineinnehmen in die Vorbereitung für das Kommen Jesu. Gott will dich und mich mit hineinnehmen, das Kommen Jesu, das zweite Kommen Jesu vorzubereiten. Bereitet dem Herrn den Weg. Manchmal findet man auf einem Denkmal oder auf einem Ehrenmal so eine Liste von Namen. Mögen das gefallene Soldaten sein oder Leute, die irgendwas gestiftet haben. Wo war das? Beim Otto-Turm. Das sind doch auf den Stufen. Jede Stufe hat den Namen der Firma oder der Person, die diese Stufe gestiftet hat. Ne? Oder eben bei Denkmälern findet man auch sowas. Tafeln mit vielen Namen. Und es ist zur Ehre derer, die für diese Sache sich eingesetzt haben. Es wird kein neues Geschlechtsregister Jesu geben, wenn er das zum zweiten Mal kommt. Aber es wird im Himmel kein Name ungenannt bleiben, der mitgearbeitet hat, mitgebetet hat, mitgeleuchtet hat, mitgewürzt hat, um sein Kommen vorzubereiten, so wie es damals war. Angefangen von Johannes dem Täufer, der laut rief, der Messias kommt, tut Buße, bereitet dem Herrn den Weg bis zu uns heute. Und auch wir rufen in die Welt ja das Gleiche hinein. Tut Buße, kehrt um und macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Keiner von uns muss Noah sein oder Abraham oder David oder sonst irgendeiner, Johannes der Täufer, sondern jeder von uns darf einfach das kleine Puzzlestückchen sein. Aber Gott tut Großes durch Puzzlestückchen. 56 kleine Puzzlestückchen in seinem Geschlechtsregister und Jesus kam zur Erde. Der Herr kann uns und möchte jeden von uns gebrauchen. Und im Himmel ist jeder von uns bekannt. Jeder. Unsere Namen sind im Himmel eingeschrieben. Ich kriege das Lied nicht, also während ich mich damit beschäftigt habe, kriege ich das Lied nicht aus dem Kopf von Arno und Andreas. Ich weiß nicht, wer von euch Arno und Andreas noch kennt. Das war so eine Zwei-Männer-Gruppe vor 40 Jahren. Und die haben christliche Musik gemacht, manchmal eben auch lustig und doch tief. Da heißt es in einem Chorus im Lied, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Wie unwichtig, Namen im Telefonbuch. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Und daran erinnern mich vor allen Dingen die 56 Namen. Und da gehören wir eigentlich alle rein. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du jeden von uns siehst und jeden von uns liebst. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns nicht mal eben noch mit hineingenommen hast in dein Erlösungswerk, weil noch Platz war, sondern dass du für uns gekommen bist, weil wir Sünder waren und weil du uns gerettet sehen wolltest. Darum bist du gekommen. Wir danken dir, Herr, dass du gestorben bist für die Sünden der Welt, einschließlich unser. Wir möchten dir danken, Herr, für das, was wir heute Abend gelernt haben oder woran du uns neu erinnert hast, Herr. Wir danken dir für die vielen Beweise, für die Glaubensinhalte, die wir haben, Herr. Was wir sehen konnten über das Wunder deiner Geburt, was wir sehen konnten über die Tatsache der Dreieinigkeit. Herr, dein Wort ist voll von Überraschungen und von Erklärungen, die wir oftmals gar nicht so sehen. Aber danke, Herr, dass du uns immer wieder die Augen öffnest und unseren Glauben stärkst. Wir preisen dich dafür. Und wir preisen dich auch dafür, Herr, dass wir uns nicht hocharbeiten müssen, um irgendeine besondere Person zu werden, bis dass du uns gebrauchen kannst, sondern, Herr, dass du uns so gebrauchen kannst in unserer Unbekanntheit, wie wir sind. Und dass du uns in den kleinen Dingen des Alltags gebrauchen möchtest, um dein Reich zu bauen. Herr, und dafür geben wir uns dir hin und möchten dich bitten, Herr, gebrauche du uns, denn wir wissen, dass du wiederkommst. Amen.